Hi, wir sind Yogi und Jana. Mit unseren Reportagen machen wir die Vielfalt an Geschichten und Lebensrealitäten in Wien für euch erlebbar. Wir freuen uns, euch gleich zu Beginn dieser Folge unsere neuen Steady-Supporterinnen und Supporter vorzustellen. Vielen Dank an Michael, Gabriele, Lorena, Lisa, Kinneke, Denise, Christian und Linda. Ihr habt dazu beigetragen, dass diese neue Reportage produziert werden konnte. Hörst du unsere Podcast-Folgen auch gern? Dann werde jetzt Teil unserer Support-Community und unterstütze uns mit einem Beitrag deiner Wahl.
אחרי שסיפרתי לכל העולם, לכל העולם מה עשיתי, עם איזה מפורסם הייתי, הפרעות אכילה רזיתי.
Weltweit gibt es knapp 17 Millionen Jüdinnen und Juden und ähnlich viele Möglichkeiten, jüdisch zu sein. In dieser Podcast-Folge zeigen wir dir die Vielfalt und die Lebendigkeit jüdischen Lebens in Wien, jenseits von Klischees und Stereotypen. In unseren Reportagen tauchen Yogi und ich, Jana, regelmäßig in unterschiedliche Lebenswelten in Wien ein und nehmen euch dabei mit. Wir haben im Alltag viel mehr Berührungspunkte mit jüdischem Leben, als uns bewusst ist. Kaum eine europäische Stadt ist historisch so eng mit jüdischer Geschichte verbunden wie Wien. Viele Berichte zeichnen ein einseitiges Bild, oft reduziert auf den Holocaust und jüdische Personen in der Opferrolle. Doch was macht die jüdische Kultur darüber hinaus aus? Ein Rabbi mit einer queer-jüdischen Gemeinschaft.
Den Rabbinervirus macht aus, dass man eine große Begeisterung für das Judentum hat, aber auch eine große Begeisterung für Menschen.
Eine Aktivistin und ein jüdischer Fußballclub.
Man hat gleich so Schwarz-Weiß-Bilder von, keine Ahnung, Auschwitz und Holocaust und was auch immer vor Augen. Also das ist direkt das Erste, was man assoziiert, obwohl das Judentum so schön ist und so vielfältig und so viel Kultur in sich trägt und so viele Meinungen hat.
Ich freue mich immer, wenn Leute Fragen stellen über das Judentum. Ich glaube, viele Menschen haben oft dann die Angst, überhaupt zu fragen, was das Judentum ist und was es ist, weil sie dann das Gefühl haben, dass das vielleicht antisemitisch ist, dass sie das nicht wissen. Auf gar keinen Fall.
Ein Übersetzer, der Siedler von Catan auf Hebräisch übersetzt hat.
Ja, ich habe viel vom jüdischen Kultur erlebt. Ich bin groß geworden als Jude in einem jüdischen Staat, in einer jüdischen Umgebung. Aber das Erwachsenenleben, welches ich hier führe, hat damit wenig zu tun.
Und ein Religionswissenschaftler, der früher bei der NASA war.
Ele vele divrei Elohim chayim. Das ist alles ist ein Teil von der göttlichen Message quasi. Alle diese Meinungen, die Widersprüche, alles. Alles ist richtig.
Hier werden viele verschiedene Stimmen aus dem Judentum zu Wort kommen.
Diese Reportage begann bereits im Jahr 2023. Wir besuchten Veranstaltungen, Ausstellungen, lernten verschiedene Menschen kennen und führten Interviews. Doch manchmal entwickelt sich alles anders als geplant. Am 7. Oktober 2023 erschütterte der Angriff der radikal-islamischen Terrororganisation Hamas die Welt und hat auch unser Projekt verändert. Wir entschieden uns dazu, zwei Folgen zu machen, eine vor und eine nach diesem Einschnitt.
Im ersten Teil nehmen wir euch mit in eine Zeit vor dem Überfall der Hamas auf Israel und den darauffolgenden Kriegen im Nahen Osten, in eine Welt, die es so heute nicht mehr gibt. Wir gehen in Wien der Frage nach, was es bedeutet, jüdisch zu sein.
Der 7. Oktober 23 markiert eine Zäsur. Der zweite Teil zeigt, wie sich das jüdische Leben in Wien seitdem verändert hat. Wie erleben Jüdinnen und Juden den Alltag heute? Welche Rolle spielt Antisemitismus? Und wie haben sich unsere GesprächspartnerInnen selbst verändert? Es geht uns dabei nicht um eine Gegenüberstellung von Meinungen oder eine politische Analyse des Nahostkonflikts, sondern um das Sichtbarmachen von individuellen Lebenswelten, persönlichen Geschichten und Erfahrungen.
Hallo!
Wir machen einen Podcast über jüdisches Leben in Wien. Und jetzt sind wir gerade dabei, uns unterschiedliche jüdische Orte anzuschauen.
Der ist der Chef.
Ah ja?
Der Schwiegervater, ja. Er ist der
Chef. Der Schwiegervater?
Ja. Ich muss jetzt gehen, ich habe einen Termin, okay. Aber wenn Sie
können wir noch mit Fragen haben,
ja.
Okay.
Okay, danke.
Sind Sie der Besitzer von dem Supermarkt?
Ein Teil. Ja? Wie lange gibt es den Supermarkt schon?
10 Jahre.
10 Jahre.
Mhm. In Wien gibt es 7 jüdische Supermärkte. In einem davon stehen Yogi und ich am Montagmorgen um 10 Uhr voller Neugier an der Kasse und möchten vom Supermarktbesitzer alles über das jüdische Leben in diesem Supermarkt erfahren.
Kommen nur jüdische Menschen hierher?
Nein, manche auch. Hummus kaufen. Aber wenig.
Hummus kaufen, ja.
Wenig. Nicht so 2%.
Aha.
Ich wohne im 2. Bezirk und trotzdem war ich noch nie in einem jüdischen Supermarkt. Das ist eigentlich komisch, denn in der Leopoldstadt, also dem 2. Wiener Gemeindebezirk, lebt die größte jüdische Gemeinschaft der Stadt. Der Bezirk hat eine sehr lange jüdische Vergangenheit. Darum wird es im 2. Teil der Doppelfolge noch mehr gehen. Matzes Insel ist ein historischer Spitzname für jene Teile des 2. Bezirks, in denen sich bis heute so manch jüdisches Leben abspielt. Benannt nach der Matze, einem dünnen Fladenbrot, das zu Pessach gegessen wird, dem Fest der ungesäuerten Brote.
Vermischt sich das irgendwie ein bisschen?
Wahrscheinlich gibt es die, was nahe und gibt es die, was keine Kontakt. Hm. So wie Nachbarn. Manche gut, manche schlecht. Hm. Und manche haben überhaupt keinen Juden in die Gebäude. Dann,
ja.
Die sind nur auf der Straße.
Ja.
Hm. Und auch auf der Straße. Tabostraße ist mehr als eine Straße.
Ja.
Da sieht man mehr. Und Tabostraße auch. Von da bis die Donau sieht man mehr. Andere sieht man nicht so. Mhm. Dann kein Kontakt.
Mhm. Und sind Sie auch ultraorthodox?
Vielleicht fragst du dich, warum Yogi und ich zum Einstieg in diese Reportage ausgerechnet in einem jüdischen Supermarkt stehen und Menschen fragen, ob sie orthodox sind. Mehr Klischee geht ja eigentlich gar nicht.
Was meint ultraorthodox?
So wie er, oder?
Ja.
Ja?
Ja, aber er schaut anders.
Ja.
Weil er kommt von Polen und ich komme von Israel, von Russland mehr.
Aha.
Aber ja, wir sind gleich.
Aha.
Das heißt, alles. Religion. Er ist auch sehr religiös. Ultraorthodox, ja? Samstag. Betet jeden Tag. Bakasha.
Jetzt im Nachhinein finde ich es irgendwie forsch, dass ich den Besitzer des Supermarkts mit so einer Frage überfallen habe. Jemand allein wegen der Kleidung nach seiner Religion zu fragen, das macht man ja normalerweise nicht. Gleichzeitig erschien es mir in dem Moment als eine logische Frage, um mit dem Herrn ins Gespräch zu kommen. Die jüdische Kultur ist ja nicht immer ident mit einem bestimmten Kleidungsstil.
Keine Sorge, in dieser Reportage wirst du viele verschiedene Menschen kennenlernen, die ihr Jüdischsein ganz unterschiedlich ausleben. Den jüdischen Supermarkt haben wir ausgesucht, weil das ein Ort ist, an dem wir im Alltag oft vorbeigehen und hier offensichtlich viel sichtbares jüdisches Leben stattfindet. Aber nicht nur hier. Zu den unterschiedlichen religiösen Strömungen wirst du im Laufe dieser Folge noch mehr erfahren, aber eins von weg. Im Judentum gibt es 3 religiöse Hauptströmungen, das orthodoxe, das konservative und das liberale Judentum. Dazu kommen kleinere Gruppierungen sowie Unterscheidungen nach ethnischer Herkunft, wie etwa Aschkenasim und Sephardim. Es gibt auch viele Jüdinnen und Juden, die nicht gläubig sind und die Religion nicht praktizieren.
Es gibt eine in der Heine Straße.
Ach so.
Eine Größe.
Okay, in der Heine Straße.
Ja, da gibt es auch ein Café aus, wie das kennt man. Mit dem
man sprechen. Okay,
zum Prater. Chef heißt er, Chef.
Aha.
Beim Betreten des Schäfermarkts in der Heinerstraße im 2. Bezirk in Wien tönt uns hebräische Musik entgegen. In den Regalen gibt es viele Produkte, die wir aus anderen Supermärkten nicht kennen. Koscher-zertifizierte Waren sind überall gut sichtbar gekennzeichnet. Es gibt einen separaten Bereich für Fleisch und für Milchprodukte, um die jüdischen Speisegesetze einzuhalten. Ich erkenne einige Snacks und Süßigkeiten mit hebräischen Aufschriften wieder, die ich schon von einer Israelreise kenne. In der Nähe gibt es ein Regal mit Dingen, die speziell für jüdische Feiertage genutzt werden. Dort fallen uns geflochtene Kerzen auf, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Die Kerze hat mehrere Dochte, die wie ein Zopf miteinander verflochten sind. An der Spitze sind die einzelnen kleinen Kerzen wieder gerade. Wir schauen uns um, ob wir jemanden finden, der uns mehr dazu erzählen kann.
In unserem Gang zwischen zwei Regalen mit eingelegtem Gemüse stehen ein Mann und eine Frau. Wie für orthodoxe Juden typisch, trägt der Mann einen schwarzen Anzug, einen langen Mantel und einen Hut. Seine Frau trägt eine braune Perücke. Wir sprechen sie an.
Hallo. Eine Frage. Wofür werden die Kerzen verwendet? Ist das für irgendein religiöses Ritual?
Ja.
Ja?
Wenn die Sabbat, ja?
Ja?
Ja. Saturday Abend, ja?
When Saturday is finished, then we have to make like
a blessing.
Blessing that Shabbos is finished.
Yeah, we want Shabbos to stay.
Okay, and it's always this.
This shape. I think you have different shapes. You have round ones, you have this
all
one.
The
it has to be a few together. Not just one,
but
it has to be three.
Different.
I think the less is three.
Die Frau ist sehr offen und erklärt uns, dass es sich um Haftalah-Kerzen handelt, die zum Ende des Schabbats angezündet werden. Der Schabbat ist der wöchentliche Ruhetag im Judentum, der von Freitagabend bis Samstagabend gefeiert wird.
This is the whole package.
Ah!
We have a small one
for traveling. Oh, traveling? Okay, cool.
Shabbos on the go.
I'm not religious, so I don't know if I'm allowed to do it.
Are you Jewish?
No, I'm not.
You're allowed?
Yeah? Can I do? Okay.
It's our first time in a Jewish supermarket.
Yeah? Where do you live?
I live actually in over there in the second district, but I have never been here.
Oh, so you live here?
Yeah.
We are just tourists. We live in Belgium.
You live in Belgium?
Yeah.
First time.
First time we're here.
In Vienna.
Yeah.
But you speak German also a little bit?
Yeah, we speak Yiddish, the Yiddish language.
Like, same language.
Wie viele orthodoxe Juden und Jüdinnen spricht die Familie Yiddish? Weil es eng mit dem Deutschen verwandt ist, sprechen sie auch ein wenig Deutsch. Zur besseren Verständigung sprechen wir aber Englisch.
Thank you.
Thank you for explaining.
We are on vacation, we have time.
Yeah, it was so nice to meet
you. We don't live here. So.
Really cool.
We're also looking around.
Gerade sind wir zwischen den Regalen in die Welt der jüdischen Spezialitäten eingetaucht. Da werden wir von einer Mitarbeiterin freundlich darauf hingewiesen, dass wir den Supermarkt bitte innerhalb der nächsten Minuten verlassen sollen.
Hallo, wir waren gerade so irritiert, dass ihr schon zumacht. Warum ist das denn so?
Weil bei uns ist heute Freitag.
Ja.
Und bei uns ist Schabes. Und am Freitag machen wir halt früh zu, im Winter.
Jeden Freitag?
Ja, im Sommer ist es länger, arbeiten dann bis 17 Uhr. Im Sommer ist es immer dann bis 14 Uhr.
Okay. Und Samstag ist dann auch wieder zu,
ja,
oder?
Ja, Samstag ist zu und ja, das ist halt bei uns.
Ja, voll. Wir haben überhaupt nicht dran gedacht.
Ach so, sind die zum ersten Mal?
Der Schabbat ist eine Auszeit vom Alltag. Währenddessen darf keine Arbeit verrichtet werden. Auch Kochen oder das Nutzen von elektrischen Geräten sind nicht erlaubt. Gemeinsam mit der Familie werden festliche Mahlzeiten eingenommen. Es wird zusammen gesungen und gebetet. Je nach Grad der Religiosität wird der Schabbat entweder streng oder etwas flexibler praktiziert.
Tut mir sehr leid, dass das so passiert ist.
Nein, wir waren das irritiert.
Sonntag sind wir auch zum Beispiel offen, 8 bis 14 Uhr.
Ach so,
ja,
ist jetzt Sonntag offen?
Sagt man irgendwie guten Schabbat oder so?
Ja,
oder?
Ja, Schabbat Shalom.
Shabbat Shalom, okay.
Danke.
Ciao.
חייו ישימה מתחתייך, מכעפר לרגלייך יחיה, מי אוהבך עוד מכל אוהבייך, מי מכל רוח רעה יצילך, מי מעמקייך.
In der darauffolgenden Woche kommen wir wieder und machen Halt im kleinen Café des jüdischen Schäfermarkts. Uns fällt eine ältere Dame mit einem Leopardenkopftuch und wild gemusterter Kleidung auf. Sie hat sich einen Platz direkt neben der Kaffeemaschine gesichert und delegiert die Bedienung auf Russisch über den Tresen hinweg. In ihrem Einkaufswagen liegen Mangos, Pita-Brot und Fleisch. Es wirkt ein bisschen so, als säße sie an ihrem eigenen Wohnzimmertisch. Wir setzen uns dazu.
Dürfen wir uns ein bisschen mit Ihnen unterhalten? Wir interessieren uns für jüdisches Leben.
Aber ich bin nicht so stark.
Die Dame stellt sich uns als Esther und nicht besonders religiös vor.
Ja, ist egal.
Nein, aber ich halte schon mit Fleisch oder sowas, aber nicht so wie andere.
Aber
Sie
sind schon Jüdin?
Ich bin Jüdin.
Aha. Und gehen Sie manchmal in die Synagoge?
Sagen Sie so, wo betet zum Gott? Ich will als Synagoge beten.
Viele Jüdinnen und Juden leben wie Esther und nicht streng religiös. Sie beten nicht mehrmals täglich, gehen nicht regelmäßig in die Synagoge und halten sich auch nicht an die koschere Essenszubereitung. Koscher bedeutet, dass Fleisch und Milchprodukte nicht gemeinsam zubereitet und gegessen werden dürfen. Das Fleisch muss von einem speziell ausgebildeten und religiös autorisierten Metzger, dem Schochet, geschlachtet werden. Landtiere müssen zum Beispiel Wiederkäuer sein und gespaltete Hufe haben, sowie Rinder, Schafe oder Ziegen. Schweine sind deshalb nicht koscher. Fische müssen Flossen und Schuppen haben. Meeresfrüchte sind auch nicht koscher.
Beide sind lieb, dass ich jüdische Brot gebe.
Ich darf kein Brot, aber vielleicht...
Ja, ich das gerne. Nein, ich muss das einmal essen.
Aber nimmst du zu Hause, bitte. Nimmst du. Ich will nichts mit meiner Hand.
Während Yogi mit Pita-Brot überhäuft wird und Esther mir eine Mango schenkt, steht eine junge Frau vom Nachbartisch auf und legt uns behutsam eine Visitenkarte auf den Tisch.
Wenn Sie hier kontaktieren.
Ja?
Wilhelm steht in großen, schnörkeligen Buchstaben auf der Karte.
Jetzt haben wir hier die Karte von einem Hebräisch-Lehrer. Der gibt einen Kurs auf Hebräisch und Übersetzung.
Ja, den rufen wir an.
Hallo, hier spricht Jana Mark. Guten Tag. Wir waren gerade in einem jüdischen Supermarkt und haben da von einer Dame ihr Kärtchen bekommen. Und zwar, wir machen eine Reportage über jüdisches Leben in Wien. Die Dame hat gesagt, sie könnten da einiges drüber erzählen und auch vielleicht über die Religion und den Glauben. Und jetzt haben wir sie einfach mal kurz angerufen.
Aha, verstehe. Ich bin jüdisch, aber ich bin auch säkulär. Also ich glaube nicht, dass ich viel dazu zu erzählen habe.
Also es geht ja gar nicht explizit irgendwie um den Glauben nur und über die Religion, aber vielleicht über die Kultur oder auch über das Hebräische.
Also ich bin ein Sprachtrainer. Ich unterrichte Hebräisch für Personen. Ich bin aber nicht einmal hier in Wien geboren. Also ich wurde in Israel geboren. Ich glaube, ich bin nicht die richtige Adresse.
Und wenn wir uns mal treffen könnten, es müsste ja auch gar nicht so lange sein, vielleicht, dass wir versuchen, ein bisschen Hebräisch zu lernen, zum Beispiel, als ein Teil der Reportage. Würde das gehen?
Ja, das ist machbar.
Cool, super, das ist toll.
Wilhelm ist neben Esther aus dem Café bereits die zweite Person, die denkt, er wäre nicht der Richtige für unsere Reportage, weil er sein Jüdischsein nicht in einem religiösen Sinn praktiziert. Grund genug, ihn kennenzulernen.
Erster Stock.
Wir treffen Wilhelm in seiner Altbauwohnung im 2. Bezirk. Barfuß und mit einem breiten Grinsen öffnet er uns die Tür.
Hallo, super, danke, hallo, Yogi. Hi, Jana, hi.
In seinem Wohnzimmer hat Wilhelm bereits einige Hebräisch-Unterlagen und Schälchen mit Nüssen ausgebreitet. Die Kaffeemaschine brummt im Hintergrund.
Cool.
Ja.
Können wir uns hier hinsetzen? Ah, das ist schon die Visitenkarte, die wir bekommen haben von dir.
Ja. Braucht ihr noch mehr?
Nein. Wir haben hier eine. Wo magst du, bist du da? Das ist dein Chefsessel,
ne? Nein, das ist der Kundensessel.
Als wir dich angerufen haben und gefragt haben, ob wir mit dir ein Gespräch führen können, weil wir diese Podcast-Folge über vielfältiges jüdisches Leben in Wien machen wollen, hast du erstmal gesagt, nein, ich bin ja gar nicht, oder du bist säkulär jüdisch, sagt man so? Also genau. Was bedeutet das oder wieso denkst du, dass du dann gar nichts zu sagen hast zu dieser Folge?
Wenn man an Religionen denkt, dann ist der Begriff Glauben sehr präsent. Beim Judeninnen sieht es ein bisschen anders aus, weil es ist sowohl eine völkische Angehörigkeit, also Juden sind ein Volk, und sie haben auch eine Religion. Und ich bin Angehöriger des Volkes, also das würde ich nicht anders bezeichnen. Ich bin Jude, ich bin Jüdisch. Die Religion, Teil dafür muss man an Gott glauben, man muss die Rituale führen. Ich will niemanden beleidigen, ich finde es absolut okay, wenn man an Gott glaubt. Es ist akzeptabel, das ist aber nicht der Fall bei mir.
Aber du führst doch auch ein jüdisches Leben, oder nicht?
Kaum, würde ich sagen. Ich habe meine Schläfelocken. Ich habe sie sehr gern. Das ist auch so ein Haartracht, das Juden haben. Aber ich gehe nicht zur Synagoge. Die Feiertage haben einen Art Symbolwert. Also Krapfen esse ich zu Chanukka, aber hey, sie schmecken auch gut. würde ich einen Sohn haben, würde ich ihn definitiv nicht beschneiden. Also sowas von nicht. Ich habe viel vom jüdischen Kultur erlebt. Ich bin groß geworden als Jude in einem jüdischen Staat, in einer jüdischen Umgebung. Aber das Erwachsene-Leben, welches ich hier führe, hat damit wenig zu tun.
Bei der Frage nach jüdischer Identität geht es im Gegensatz zum Christentum oder zum Islam nicht nur um den Glauben an Gott oder die Religion. Du kannst Jude oder Jüdin sein, ohne an Gott zu glauben oder irgendwie religiös zu leben. Es geht bei der jüdischen Identität vielmehr um Kultur, um Geschichte und Sprache und vor allem auch um die familiären Bindungen. Jüdisch zu sein bedeutet also nicht nur, bestimmte religiöse Regeln zu befolgen, sondern auch Teil einer riesigen, vielfältigen Gemeinschaft mit einer langen Geschichte zu sein.
Ich arbeite als Hebräischlehrer, also Sprachtrainer für Hebräisch, auch für Deutsch, also die Israelis, die hier sind und Deutsch lernen, denen bringe ich auch Deutsch bei.
Wilhelm kommt ursprünglich aus Israel und lebt mittlerweile seit 11 Jahren in Wien. In Israel habe er es nicht mehr ausgehalten. Er sagt, die rechte Regierung habe ein Feindbild des Arabers etabliert und gesellschaftlich salonfähig gemacht. Davon hatte er genug.
Ich mache Übersetzungen, vor allem von Spieler, Brettspieler, Kartenspieler. Die Siedler von Catan habe ich ins Hebräisch übersetzt.
Wirklich? Man kann auch Brettspiele ins Hebräische übersetzen einfach. Das hat jetzt keinen heiligen Charakter oder so.
Dieses Dilemma ist oder war tatsächlich eine echte Dilemma gewesen. Also wie erwähnt, Hebräisch war sehr lange nicht mehr gesprochen, sondern nur als Schrift, also heilige Sprache verwendet. Und es gab ein riesiges Widerstand, dass man mit Hebräisch keine Zigaretten kaufen sollte. Das ist eine Sprache, die, wie Sie eben erwähnt haben, so eine heilige Sprache und sollte nur für Gottesdienst verwendet werden. Wir wissen, was das Endergebnis ist. Das ist jetzt die offizielle Sprache des Landes. Und ich würde nicht sagen, viel gesprochen, es ist eine der kleinsten Sprachen der Welt, aber es ist eine lebendige Sprache, womit man ja, alles kommunizieren kann, von Gaming bis Kryptowährungen bis alles.
Hebräisch ist eine jener Sprachen, in der jedes Wort, egal ob Verb, Adjektiv oder Substantiv, ein Geschlecht hat. Es ist also weiblich oder männlich. Es gibt keine neutrale Form. Die Grammatik ist fest in einer binären Geschlechterstruktur verankert und als sprachliches, kulturelles und traditionelles Erbe eng mit der jüdischen Geschichte verbunden. Sprache und Denken sind stark miteinander verflochten.
Das gab natürlich auch eine riesige Diskussion mit dem Verlag. Ich wollte es gendern. Sie meinten, ja, solange es nicht länger dauert als sonst, dann gern. Wenn ich übersetze, versuche ich so gut wie möglich das Geschlecht zu vermeiden, damit es nicht einmal zum Geschlecht kommt. Aber wenn es sein muss, dann muss man Mann und Frau. Sie haben beim Editing dann alles weggenommen. Also es ist natürlich nicht gegendert, aber ich habe es gegendert geliefert. Mehr Arbeit meinerseits und mehr Arbeit ihrerseits. Und jetzt ist man zum Ergebnis gekommen, das ist für Männer geschrieben. Klarerweise. Aber natürlich auch bei dem Wort Siedler.
Das ist eigentlich ziemlich absurd, dass Wilhelm, der die Siedlungspolitik von Israel kritisch sieht, die Siedler von Katan auf Hebräisch übersetzt. Wie oft er dabei wohl an die hochumstrittene und völkerrechtswidrige Siedlungspolitik Israels erinnert wird? Mehr zu diesem Thema wirst du im zweiten Teil dieser Reportage erfahren.
Wir haben im Supermarkt eine belgische, ultraorthodoxe Familie kennengelernt und die haben gesagt, sie sprechen Jiddisch.
Es ist irgendwie sehr schade, also als Juden hier noch in großen Zahlen lebten vor dem Zweiten Weltkrieg, war auf Jiddisch auch sehr viel geschafft, kulturell. Also wäre es Theateraufführungen, Gedichte, Bücher. Und jetzt, die Einzigen, die es als erste Sprache und Alltagssprache verwenden, sind hauptsächlich die Orthodoxen. Genau wie viele Worte so in den Jiddisch aus dem Hebräischen kamen, die Ultra-Orthodoxen in New York, in Brooklyn, bringen sehr viel so Englisch herein. Dann kommen so Sachen wie so Business Token als Verb.
Jiddisch ist eine ziemlich spannende Sprache. Im Grunde genommen ist es eine Mischung aus verschiedenen Sprachen. Der Kern kommt aus dem Mittelhochdeutschen. Aber dazu kommen noch viele Wörter aus dem Hebräischen und Aramäischen. Und dann gibt es noch Einflüsse aus slawischen Sprachen, also Polnisch, Russisch, Ukrainisch und so weiter. Sogar ein paar italienische Wörter haben sich eingeschlichen. Heute sprechen etwa 1 bis 2 Millionen Menschen weltweit Jiddisch, vor allem in orthodoxen jüdischen Gemeinschaften, in Israel, den USA und auch in Europa.
Das Jiddische hat auch das Wienerische stark geprägt. Zuckerl, Geschichtl, Beisel, Schmäh, Meschugge, Schmatz, Bub, Haberer. Das sind alles Begriffe, die aus dem Jiddischen in das Wienerische übernommen wurden. Diese Einflüsse spiegeln das jahrhundertelange kulturelle Miteinander wider. So wie das Jiddische eine lange Geschichte in Wien hat, sind auch bestimmte Regeln und Gebote seit Jahrhunderten fester Bestandteil des jüdischen Alltags und Zusammenlebens.
Und woher kommt es, dass es so viele Regeln gibt?
Das ist ein kultureller Aspekt, würde ich sagen. Wir diskutieren so gern, wir hinterfragen so gern, wir möchten die Wahrheit annähern, wie es geht und so. Ja, kommt auch so zu so vielen Witze, so 2 Juden und 3 Meinungen. Und man versucht, die Sachen durchzubearbeiten, bis man ein korrektes, genaues Ergebnis kommt.
Es gibt insgesamt 613 Gebote, die in der Tora stehen. Sie decken quasi alle Lebensbereiche ab. Es gibt positive Gebote, also Sachen, die man tun soll, und negative, die einem sagen, was man besser lässt. Zum Beispiel, Wolle und Leinen darf man nicht mischen. Es klingt jetzt vielleicht nach einer komischen Moderegel, aber es hat einen tieferen Hintergrund. Dann gibt es dann noch Regeln, wie zum Beispiel an Yom Kippur. Da sind Sachen wie Parfum und Räucherstäbchen verboten, also alles, was irgendwie mit ästhetischen Dingen zu tun hat, um den Fokus auf die spirituelle Bedeutung zu lenken. Eine weitere Regel: Wenn ein Stück Brot auf den Boden fällt, dann wird es nicht einfach ignoriert. Nein, es wird aufgehoben und geküsst. Das zeigt Respekt vor der Nahrung. Für viele Juden und Jüdinnen geht es bei den Regeln nicht nur um religiöse Vorschriften, sondern auch darum, eine moralische, ethische und spirituelle Lebensweise zu entwickeln. Die Gebote sind tief im Alltag verankert und werden von verschiedenen religiösen Strömungen unterschiedlich gelebt und diskutiert.
Man ist sehr streitfreudig und diese Gegeneinander ist auch eine Methode, um die Wahrheit anzunähern. Wenn man an gute Bevorworte, eine bestimmte Idee und kämpft gegeneinander, man muss beweisen, das ist richtig, und der andere versucht das andere, und wenn die Argumente gut sind, dann okay, neigt man dorthin oder zur anderen Richtung. Es gibt einen tollen Witz, den ich sehr gern mag. Ein Typ ist von einem Schiff Unglück gerettet und kommt auf eine Insel, und er lebt dort dann alleine für 20 Jahre und würde dann entdeckt und gerettet, und man schaut, wie er lebte und wie er überlebte. Man sieht, dass er dann 2 Synagogen gebaut hat auf der Insel. Und man fragt ihn dann, was ist da los? Da ist nur ein. Er sagt, das ist die Synagoge, wohin ich gehe. Und das ist die Synagoge, von man mich nie im Leben sehen würde. Und einfach diese Spaltung, diese Gruppierung und die andere niemals, das braucht man, auch wenn man ganz alleine ist.
In der jüdischen Kultur ist Humor weit mehr als nur Unterhaltung. Er ist eine Form von Weisheit, Widerstandskraft und Selbsterkenntnis. Jüdischer Humor ist bekannt für seine Selbstironie. Viele Witze drehen sich um die eigenen Traditionen, Eigenheiten oder Konflikte. Aber immer mit einem Augenzwinkern und ohne, dass der Glaube oder die Kultur respektlos behandelt werden. In der jüdischen Geschichte wird Humor auch dafür genutzt, um Autoritäten oder Regeln zu hinterfragen. Kritisch, aber immer mit Respekt.
Humor ist ein Werkzeug, um Trauma zu überwinden. Und ich glaube, ein posttraumatisierter, prätraumatisiertes Volk braucht viel Humor. Es ist ein essentielles Werkzeug fürs Leben.
Wenn wir über jüdischen Humor sprechen, muss man auch immer die Geschichte im Blick haben. Die jüdische Geschichte ist voll von Verfolgung, Vertreibung und grausamen Ereignissen, wie zahlreichen Pogromen und dem Holocaust. Als eine Art Überlebensstrategie hat Humor oft eine wichtige Rolle gespielt. Man konnte sozusagen den Wahnsinn der Welt ein bisschen relativieren. Witze, um sich ein Stück Kontrolle zurückzuholen, um den Schrecken irgendwie handhabbar zu machen und das Gefühl zu haben, wenigstens ein bisschen Macht zu behalten. Auch über die, die einem das Leben zur Hölle gemacht haben. Ein Beispiel dafür ist der schwarze Humor aus dem Holocaust. Jüdische Gefangene haben Witze über die Nazis gemacht, um zu überleben, um ihre Menschlichkeit nicht zu verlieren und auch um irgendwie ihren Widerstandswillen zu zeigen. Das war eine Art von Schutz durch Humor.
Sie haben eh vorgeschlagen, dass wir ein bisschen den Brech anschauen.
Ich heiße Julia und ich heiße Jana.
Ich heiße Anni. Also Anni Wilhelm, Art Julia, Art Jana. Und beim Kennenlernen, dann sagen wir dazu noch Naim Meod. Wortwörtlich sehr angenehm, aber das ist das Hebräische, freut mich.
Naim Meod.
Sollen wir diesen Dialog probieren?
Ja, probiert ihr mal den Dialog.
Shalom.
Shalom.
Mi At.
Ani Julia.
Naim Meod Julia. Ani Wilhelm.
Wollt ich gehad koyech, wollt ich gelaufen in die Gassen, wollt ich geschrien Scholem, oi Scholem, Scholem, Scholem.
Die Musik, die hier zu hören ist, kommt von Isabel Frey, einer Wiener Sängerin und Musikerin, die jiddische Revolutionslieder singt. Isabel ist auch Friedensaktivistin. Sie wird im zweiten Teil der Folge noch eine Rolle spielen.
Ja, aber wie? Also wir waren im Ballbesitz.
Das Spiel SC Maccabi gegen Alt-Otterkring hat uns zu einem Fußballplatz am Rande von Wien geführt. Das ist eine Freizeitaktivität, die Jana und ich normalerweise nicht unternehmen. Das Spiel des SC Maccabi, dem einzigen jüdischen Fußballverein der Stadt, findet an einem Sonntag statt, da Freitagabend und Samstag für den Schabbat reserviert sind.
Ich finde es, glaube ich, eh ganz nett.
Ja.
Ist doch irgendwie eine gemeinschaftliche Stimmung hier. Mit Keksen und allem.
Die Tribüne neben dem Fußballfeld am Kingplatz wird gerade renoviert. Deshalb stehen die ZuschauerInnen und Zuschauer am Rande in der Wiese. Dort gehen wir hin.
Also ich glaube, wir müssen noch mal wen fragen, von wem sie Fans sind, oder? Fragen wir mal die zwei.
Ja.
Seid ihr Fans von Maccabi?
Ja, ja.
Ah ja? Cool. Ja. Okay, super.
Ich auch, oder?
Ja, also quasi. Wir. Quasi.
Quasi.
Der SC Maccabi Wien ist Teil der weltweiten Maccabi-Sportbewegung, die ihre Wurzeln zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat, als Jüdinnen und Juden von Sportvereinen ausgeschlossen wurden und sie ihre eigenen Vereine gründeten. Viele tragen bis heute den Namen Maccabi, in Erinnerung an die Heldentaten der Makkabäer, einer jüdischen Widerstandsbewegung im 2. Jahrhundert vor Christus.
Wir machen eine Podcast-Reportage über jüdisches Leben in Wien.
Okay.
Und da gehört ja Fußball auch dazu. Oder?
Vor 1938 war Wien eine der größten jüdischen Gemeinden Europas. Fast 11% der Bevölkerung waren jüdisch. Die jüdische Kultur prägte auch den Sport. Jüdische Funktionäre und Spieler waren bei fast allen Vereinen aktiv.
Im Wiener Sportgedächtnis wird die jüdische Vergangenheit meist nur mit den erfolgreichen Fußballvereinen SC Hakoa und Austria Wien verbunden. Heute ist das jüdische Erbe im Wiener Sport fast in Vergessenheit geraten. Erst jüngste Forschungen haben zum Vorschein gebracht, dass auch Vereine wie Rapid Wien jüdische Präsidenten hatten.
Ja, zu wem halten Sie?
Maccabi.
Ja?
Ja.
Ja?
Schauen wir. Vor dem Spiel haben wir uns mit Ruven Margules und Ruben Schreiber getroffen.
Also, mein Name ist Ruven, ich bin 25 Jahre alt.
Mein Name ist Ruben, ich studiere weiterhin Wirtschaft an der Uni Wien.
Der Grund, wieso es Maccabi in Wien braucht, ist, weil leider gerade vor allem in der österreichischen Gesellschaft Antisemitismus überall noch immer ein sehr prävalentes Problem ist. Und somit SC Maccabi Wien der einzige Ort ist, an dem jüdische Kinder wirklich sicher Fußball spielen können, ohne sich darüber Sorgen machen zu müssen.
Wir sind natürlich ein offener Verein. Wir haben bei weitem nicht nur Juden im Verein, die bei uns spielen. Es ist jeder willkommen und ich denke, das ist auch eine Sache, die uns sehr stark macht.
Mhm. Und wo wir natürlich auch besonders stolz drauf sind, dass eben diese Message hinter dem Begriff Maccabi dann nicht nur die jüdischen Spieler tragen, sondern auch gerade auch die nicht-jüdischen Spieler. Also Maccabi ist nicht mehr nur eine Anti-Antisemitismus-Initiative, sondern eine Antidiskriminierungsinitiative fast. Also es geht uns einfach darum zu zeigen, was uns verbindet und dass wir schlussendlich eigentlich alle Menschen sind.
Die ursprüngliche Idee, nur jüdische Spieler und Funktionäre im Verein zu haben, ließ sich nicht umsetzen, weil es einfach zu wenige gibt. Heute ist der SC Maccabi ein bunter Mix aus verschiedenen Religionen und Kulturen. Darüber sprechen wir auch mit den Fans am Fußballplatz.
Aber spielen viele jüdische Menschen noch im Verein oder ist es einfach nur ein jüdischer Verein?
Es ist ein jüdischer Verein, aber ich glaube, zwei Spieler sind Jude.
Ja.
Und der Rest? Und der Rest halt multikulturell.
Ja, man
ja. Sagt man so.
Multikulturell. Fußball verbindet.
Ja.
Alle Nationen. Siehst du, das beste Beispiel ist Maccabi. Mhm. Finde ich, weil im Westen am Anfang war es so. Erste jüdische Verein und so. Und dann sind alle zusammengekommen, siehst du? Mhm. Das ist nur Vorurteile. Die Menschen haben nur Vorurteile.
Mhm.
Aber siehst du, Fußball verbindet da, weiß nicht, Türke spielt, Serbe spielt, Bosnien spielt, Kroaten spielen da, Juden auch.
Ja.
Aber Juden, ich weiß nicht, mögen die so Fußball oder?
Ich glaube, es ist auch ein Vorurteil, dass sie keinen Fußball mögen.
Achso. Ja, kann auch sein.
Was macht für euch die jüdische Kultur aus? Oder was bedeutet für euch persönlich jüdisch sein?
Also für mich persönlich muss ich schon sagen, also Judentum oder jüdisch sein ist für mich eher Traditionswahrung als Glaube. Also ich sage das gerne und auch offen. Ich bin nicht gläubig, also kein sehr gläubiger Mensch. Aber trotzdem werde ich mich immer mein ganzes Leben lang als Jude identifizieren. Einfach nur, weil das meine Herkunft ist, das bin ich. Und auch wenn ich jetzt nicht an all das glaube, was da geschrieben steht, ist es trotzdem ein prägender Teil meiner Identität und das werde ich niemals zurücklassen.
Ja, mir geht es sehr ähnlich. Mir geht es auch um die Verbindung, die man hat zu dem, was passiert ist. Und vor allem, was mich immer fasziniert hat, weil ist der Zusammenhalt, den man verspürt.
Und vielleicht, wie es der Ruben eh vorher schon angesprochen hat, es ist leider so, dass die Zeitzeugen aussterben. Die jüdische Gemeinde im Vergleich zu dem, wie es vor dem Zweiten Weltkrieg war, noch immer sehr, sehr klein ist. Es ist auch, glaube ich, ein bisschen unsere Aufgabe, das Judentum am Leben zu halten, als junge jüdische Menschen. Das ist eine Religion, genauso wie die anderen. Der Hauptunterschied ist es einfach nur, von uns gibt es leider mittlerweile viel, viel weniger. Mhm. Und einfach mir persönlich geht es darum, einfach immer nur zu zeigen, dass ja, ich bin jüdisch, aber das macht mich jetzt nicht exotisch oder grundsätzlich anders.
Ich fühle mich irgendwie ertappt. Ganz am Anfang im jüdischen Supermarkt war ich selbst fasziniert von der Kleidung der Menschen, die so besonders auf mich gewirkt hat. Ich kann nachvollziehen, dass ihn das nervt, immer wieder als anders wahrgenommen zu werden.
Was denkst du, entsteht da für ein Bild in den Köpfen, wenn du sagst, du bist jüdisch?
Gute Frage. Ich glaube nicht, dass unbedingt ein Bild entsteht. Ich glaube eher, dass es dann ein bisschen so eine Art Faszination wird manchmal. Also es ist meistens, es geht in eine von zwei Richtungen, wenn man einer Person sagt, man ist jüdisch. Entweder es geht in Richtung Antisemitismus, so in die Richtung jüdisch, oder halt eben dieses Faszinierende. Mhm. Ziel ist aber natürlich, dass es eben keins von beiden wird, sondern einfach normal ist. אחרי שסיפרתי לכל העולם, לכל העולם מה עשיתי עם איזה מפורסם הייתי, הפרעות אכילה רזיתי נרקה מתמיד והייתי רוצה לשטוף את הנפש עם מים לצרוח שכל העולם מזדיין וללכת לישון צהריים אני נשארת עם אמא כי אם לא אני לבד אני לא מפגרת אני מוצאת הגנה בגברים רעבים כי אמא בא לא מדברת בגדול אני יודעת את הכל
Bitte rein spaziert?
Yes!
Headquarters?
Yep!
Study Space, unser Büro, unsere ganzen Board-Meetings, Redaktionssitzungen, Veranstaltungen.
Cool.
Im Frühjahr 2023 treffen wir Viktoria Borochow in den Räumlichkeiten der jüdischen Hochschülerinnenschaft. Die JÖ ist eine studentische Organisation für jüdische Studierende. Sie engagiert sich in verschiedenen Bereichen, um das jüdische Leben an der Uni zu stärken.
Ihr macht es euch so, wie ihr es braucht. Ich hole mir
genau.
Ein Makara, wollt ihr auch eins?
Ich nicht.
Wie ihr?
Ja?
Genau, wir haben ein Mikro für dich zum Anstecken.
Passt das so? Passt oder ist es zu nah bei meinem Herzschlag?
Komm mal bei dem Lauten.
Jetzt gerade noch ein bisschen.
Was ist mit ihr los? Alles gut.
Damals hat uns Vicky in ihrer Rolle als Vorsitzende der JÖ begrüßt. Das ist sie heute nicht mehr. Aber dazu mehr im zweiten Teil dieser Doppelfolge. Was bedeutet es für Vicky, heute Jüdin zu sein?
Leute trauen sich nicht mal, das Wort Jude zu sagen, weil es einfach für sie schon so negativ behaftet ist. Und ich glaube, wir müssen wirklich auch als Gesellschaft daran arbeiten, diesen Namen oder diesen Begriff oder einfach Jude sein zu normalisieren und dieses Gewicht, was diesen Begriff trägt, einfach wieder wegzunehmen, dass es einfach normal ist, dass man Jude ist oder Jüdin. Man hat gleich so Schwarz-Weiß-Bilder von, keine Ahnung, Auschwitz und Holocaust und was auch immer vor Augen. Also das ist direkt das Erste, was man assoziiert, obwohl das Judentum so schön ist und so vielfältig und so viel Kultur in sich trägt und so viele Meinungen hat und so wirklich eine pluralistische Gesellschaft auch in sich ist. Und das wissen die meisten Leute nicht. Also zum Beispiel ich bin bucharische Jüdin, das heißt, meine Familie kommt aus Tadschikistan, aus der ehemaligen Sowjetischen Union, und wir sind hermigriert in den 80er, 90er Jahren.
Das bucharische Judentum hat eine lange Geschichte, die über 1000 Jahre zurückreicht. Ihre Mitglieder haben eine eigene Kultur, Tradition, Sprache und religiöse Praktiken entwickelt, die sich von anderen jüdischen Gemeinschaften unterscheiden. Die bucharische Gemeinschaft ist die größte Gruppe von vielen unterschiedlichen jüdischen Richtungen in Wien.
Das Einzige, was man mit dem Judentum in der Schule quasi gelehrt bekommt, ist die Shoah. Was auch wichtig ist, ein ganz wichtiges Thema, das sage ich nicht. Aber ich sage einfach, es gehört mehr dazu, viel mehr. Ich studiere Judaistik und im Rahmen meines Studiums beschäftige ich mich auch sehr viel mit jüdischer Porträtierung im Film. Und das ist halt immer mit so Schwarz-Weiß, Schindlermusik im Hintergrund, die traurige Violine, dieser schwache jüdische Personen, immer nur sehr, entweder sehr religiös oder immer nur als Opfer.
Jahrelang wurden Jüdinnen und Juden in Filmen als passive Opfer gezeigt, die dem Schicksal ausgeliefert sind, anstatt als vielschichtige Individuen mit eigenen Handlungsentscheidungen. Ihre Geschichte wird auf Verfolgung und Trauma reduziert, während andere Aspekte des jüdischen Lebens wie Kultur, Humor, Innovation und Widerstand in den Hintergrund treten. Diese Opferdarstellung wird auch dazu genutzt, um westliche Schuld zu verarbeiten, allerdings ohne tiefere Reflexion über heutigen Antisemitismus oder jüdisches Leben. In vielen Hollywood-Filmen wird die Holocaust-Geschichte aus der Perspektive der RetterInnen erzählt, zum Beispiel bei dem Film Schindlers Liste oder Das Mädchen mit dem Perlenohrring. Diese Filme zeigen zwar das Grauen der Shoah, aber die jüdischen Figuren bleiben oft auf ihre Rolle als Leidtragende reduziert. Die eigentlichen Hauptfiguren sind die mutigen RetterInnen, die dem Publikum Identifikationsfiguren bieten. Lange Zeit wurden jüdische Charaktere im Film eher stereotypisch dargestellt, aber heute gibt es wirklich eine wunderbare Vielfalt an Filmen, die uns über das jüdische Leben erzählen. Juden und Jüdinnen haben das Kino geprägt, als FilmemacherInnen, SchauspielerInnen, ProduzentInnen und DrehbuchautorInnen. In den Shownotes und auf Instagram empfehlen wir euch einige wirklich sehr sehenswerte Filme, darunter zum Beispiel die jüdische Dating-Show Jewish Matchmaking, den lesbischen Liebesfilm Ungehorsam oder den Kultfilm Jentl mit Barbara Streisand. Ein anderes Thema liegt Vicky auch sehr am Herzen.
Erinnern heißt aktiv sein, ist bei uns sehr, sehr stark auch weil wir einfach nicht mehr viele Shoah-Überlebende haben. Es gibt einfach nicht mehr viele Zeitzeuginnen, die noch am Leben sind. Das heißt, wir spüren die Last, die Verantwortung auf den Schultern, deren Geschichten nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Aber diese Last sollte nicht nur unsere sein. Diese Last sollte die Last der ganzen Gesellschaft sein. Dass es niemals passieren kann, dass es niemals wieder passieren kann, dass jüdisches Leben unterstützt werden muss und gehört werden muss und aufgeklärt werden muss.
Zu dem Zeitpunkt, als wir diese Folge produzieren, findet am 27. Januar der internationale Gedenktag für die Opfer des Holocaust statt. Zeitzeuginnen und Holocaust-Überlebende aus aller Welt haben sich zum 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor Ort getroffen, um gemeinsam zu appellieren. Wir dürfen nicht vergessen, damit es sich nicht wiederholt. Gleichzeitig werden alarmierende Ergebnisse einer Umfrage der Jewish Claims Conference veröffentlicht. Jeder und jede siebte junge Österreicherin kennt den Holocaust nicht. 40% der jungen Erwachsenen in Österreich zeigten zudem ein verzerrtes Verständnis der Opferzahlen. Ich selbst habe mich lange Zeit wenig damit auseinandergesetzt, was Erinnern bedeuten kann. Für mich war das immer eher etwas, was sich in meinem Kopf abgespielt hat. Ein stilles Zurückblicken in die Vergangenheit. Langsam habe ich gelernt, Erinnern als was Aktives zu begreifen, bei dem es nicht reicht, an vergangene Ereignisse zu denken, sondern aus ihnen zu lernen, bewusst hinzuschauen, Unrecht zu benennen und für eine gerechtere Gesellschaft einzutreten.
Hallo!
Hi, hi.
Hallo.
Haben wir telefoniert?
Ja.
Ja, oder? Ja, hallo, Julia. Ja,
hallo, Jana, hi.
Hallo, bitte.
Danke. Wow. Viele Bücher.
Ja, viele Bücher. Yuval Katz Wilfing.
Yuval Katz Wilfing.
Ja, Yuval ist Fluss oder so wie Bach. Mhm. Und Yuval ist auch ein biblischer Name, das ist die erste Instrumentspieler, quasi die erste Musiker in der Bibel, ist Yuval.
Yuval ist nicht nur ein kleiner Bach, sondern auch Religionswissenschaftler und gläubiger Jude. Wir haben seinen Kontakt von Wilhelm, dem Hebräischlehrer, bekommen. Bevor er vor über 10 Jahren nach Österreich gezogen ist, hat er in Israel als Programmierer für die NASA gearbeitet. Wir treffen uns in seinem Büro. Er möchte uns ein traditionelles jüdisches Musikinstrument zeigen.
Ich habe das? Na, das wird nicht funktionieren. Das ist ein Shofar. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert überhaupt. Ich glaube nicht, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu hoch. Ja. Na, ist ganz zerbrochen. Ich habe zu Hause, ich habe noch 3, aber.
Schaut aber auch cool aus, ehrlich gesagt.
Ja, ja. Eigentlich, das wäre.
Das ist ein.
Ja,
ein Horn.
Das ist ein Horn. Man muss von nur bestimmte Tiere. Vor einer Kuh darf das nicht zum Beispiel. Und dann am Anfang des neuen Jahres, der Neujahrfest, man bläst das.
Was Yuval in der Hand hält, ist das Horn eines Schafes. Es ist leicht gebogen und sieht ein bisschen wie eine Spirale aus. Je nach Tradition gibt es das Schofarhorn in verschiedenen Größen. Der Ton soll die Menschen wachrütteln und zur Umkehr anregen. Er steht als Symbol für Reflexion und Neubeginn.
So, wenn man steht auf und öffnet die Augen, man soll sagen, Ani Moderni. Ich sage Danke. Und Moderni lefanecha melech el chayk vekayam shechzarta et nishmati vekirbi rabba emunatecha. Und dann, das ist, man öffnet die Augen, man sagt das und so fängt der Tag an. Ja. Aber ich bin schon munter.
Yuval ist der erste Jude, den wir für ein längeres Gespräch treffen, der seinen Glauben auch auslebt. Er beschreibt sich selbst als praktizierenden Juden und hält sich an viele der jüdischen Gebote.
Judentum ist sehr divers, ja, klar. Und es gibt Verteilungen quasi, Spektrum. Eines ist die ethnische Spektrum und die andere ist quasi die theologische oder praktische Verteilung. Ich gehöre zu der konservativen Strömung.
Das konservative Judentum bildet die Mitte zwischen liberal und orthodox. Es versucht, die jüdische Tradition mit den Herausforderungen der Moderne zu verbinden. Die Halacha, also das jüdische Gesetz, das das religiöse und alltägliche Leben im Judentum regelt, gilt als bindend, aber nicht als unveränderbar. Frauen können zum Beispiel Rabbinerinnen sein. Die Gleichstellung der Geschlechter wird als wichtiger Fortschritt angesehen, bleibt jedoch eine Entscheidung der einzelnen Gemeinden.
Aber wie hast du es formuliert? Du hast gesagt, also du glaubst natürlich, du hast recht, aber die anderen sind trotzdem legitim. Oder wie hast du es formuliert?
Ja, ja, ich hab recht. Punkt. Ja. Natürlich, ich kann von anderen Leuten reden, ich kann mit anderen Leuten reden, oder? Ja. Aber ja, ja. Wir haben recht als Strömung, als Zugang zur Gesamte. Wir haben recht. Wir bewahren das echte Judentum. Wenn die Messias kommt, der sagt, die haben recht, die haben das Richtige gemacht. Aber bis dann, Leute können verschiedene Meinungen haben und Leute können verschiedene kleine andere so praktizieren, verschiedene Wege, andere Gebräuche haben. Es ist legitim. Messias ist noch nicht gekommen und obwohl ich recht habe, das ist schwierig für mich, das zu beweisen.
Ich mag Yuvals Einstellung, selbst 100% vom eigenen Glauben überzeugt zu sein und gleichzeitig zu sehen, dass die anderen Strömungen trotzdem legitim sind und existieren dürfen.
Ele vele divre Elohim chayim, das ist alles ist ein Teil von die göttliche Message quasi. Alle diese Meinungen, die Widersprüche, alles ist richtig. Aber ele vele Elohim chayim, ve alacha ke Beit Hillel. Am Ende, es gibt doch eine Entscheidung, es gibt doch praktiziert, kannst du nur eine Dinge praktizieren und nicht zehn. Weil zwei Rabbiner, einer sagt, man darf die Shofar blasen am Donnerstag und der andere sagt, man darf nicht die Shofar blasen am Donnerstag. Wie kann das sein? Das sind zwei verschiedene Meinungen. Und dann die Lösung wäre zum Beispiel an Okimta, das ist, ja, aber diese Shofar, das ist ein weißer Shofar, das ist ein schwarzer Shofar. Okay, das ist, die Versuch ist immer zu harmonisieren, das heißt zu sagen, die sind nicht genau dieselbe Fälle. Und dann, es gibt, und dadurch ist das harmonisiert und auch mehr Regeln sind gemacht. Und das ist die traditionelle Versuch. Oder es gibt die Tendenz manchmal zu sagen, okay, dann wir machen alles.
Diskussionen entstehen im Judentum also nicht nur aus dem Wunsch nach Wahrheit und Verständnis, sondern auch aus einem tiefen Harmoniebedürfnis. Sie sind ein Weg, Spannungen zu erkennen und zu bearbeiten, bevor sie zum Konflikt führen und gleichzeitig eine Vielfalt an Ideen und Perspektiven zu integrieren. Es geht dabei weniger darum, Recht zu haben, sondern vielmehr darum, aktiv am Diskurs teilzunehmen und gemeinsam zu einem tieferen Verständnis zu gelangen.
Es gibt hier, das ist Buch Joshua zum Beispiel, okay? Das ist hier das Buch und rundherum, das sind die Kommentare. Kommentare von 8 Rabbiner. Die haben irgendwas dazu zu sagen. Auch was die schreiben. Und die streiten miteinander. Das sagt das und das sagt, ja, das stimmt, aber das nicht. Und das sagt, ja, aber die beide. Ich meine, und das ist ein Diskurs über Jahrhunderte, um was das bedeutet. Und auch, was sind die Wirkungen? Das ist, was bedeutet das praktisch? Was sollen wir tun in solche Fälle?
Ich finde es ziemlich beeindruckend, diese Widersprüche und den Diskurs auszuhalten. Ich wäre selber ziemlich überfordert mit so vielen verschiedenen Meinungen, die alle auf ihre Art richtig sind und legitim. Für mich ist wichtig, immer ganz genau zu wissen, was jetzt richtig ist und was falsch und auch woran ich mich konkret halten kann.
Ich finde diese Polyphonie, diese Mehrstimmigkeit, einer der schönsten Aspekte in jüdischer Kultur. Weil wenn ich lese diese eine Text und es gibt, wie gesagt, 10 verschiedene Meinungen, das sind nicht Meinungen, das ist Diskurs. Das ist ein ganzer Diskurs, das ist eine ganze Konversation quasi zwischen diese Leute über diesen einen Text. Und das heißt, dass für uns als Juden, das ist nicht sola scriptura, aber wir sind ein Teil von diesem 100 Jahre Diskurs über diesen Text. Und diese Mehrstimmigkeit finde ich so schön und auch sehr ermutigend quasi, ja, ich darf hier teilnehmen.
Während der Arbeit an dieser Reportage treffen sich Jana und ich oft in dem kleinen Café des Schäfer-Supermarkts. Bei einem dieser Treffen setzen sich zwei Burschen an den Nebentisch.
Sie sind in einer Unterhaltung vertieft und essen ein Sandwich. Wir beginnen ein Gespräch mit ihnen.
So, you told me that you were going to school in Vienna.
Yes.
Is it a Jewish school?
Yes.
Okay.
It's a night school that we're learning all the day and we're sleeping there also.
Okay. Yeah.
It's only boys.
Die beiden 13 Jahre alten Burschen sind nicht nur tagsüber in der Schule, sie übernachten auch dort. Der Bursche, der seinen Namen nicht nennen will, kommt aus Frankreich, seine Familie aber ursprünglich aus den USA. Seine Eltern haben lange nach der passenden internationalen Schule gesucht und wurden dann in Wien fündig.
Start at 13 years old. It's like a kind of high school.
And do you also learn a lot about Jewish tradition and the Bible, or is it more like?
Yeah, only this, only Jewish traditions, and we learn only the Bible all the day, almost.
But you have other subjects as well?
No, only Jewish stuff.
Die jüdische Schule der beiden ist nur auf die religiöse Erziehung ausgerichtet. Die 30 Schüler studieren dort die heiligen Texte des Judentums. Sie erzählen uns, dass sie bis zum Alter von 13 lesen und schreiben lernen und auch in anderen Schulfächern unterrichtet werden. Danach kommen keine Fächer mit weltlichem Schulstoff mehr vor. Nur wenige Schulen in Wien sind so strikt in der religiösen Lehre wie die der Jungs. Die meisten jüdischen Kinder in Wien gehen nicht einmal in jüdische Schulen.
Nobody forced me to be here. I chose. If I wanted, I could go to college. But I grew up with it. So if I wouldn't grow up with it, I don't think I'm gonna like it.
Wo genau die beiden Burschen am orthodoxen Spektrum des Judentums einzuordnen sind, können wir natürlich nicht sagen. Der Begriff ultraorthodox wird meist von Außenstehenden verwendet und im jüdischen Kontext oft abgelehnt. Er wird als wertend empfunden, da ultra oft negativ und extremistisch klingt. Im Judentum betrachtet man die strenge Auslegung und Praxis des jüdischen Glaubens als Erfüllung religiöser Gebote, nicht als etwas Besonderes oder Extremes. Erinnerst du dich an unsere erste Begegnung im jüdischen Supermarkt, als ich den Besitzer gefragt habe, ob er ultraorthodox ist? Und er mich zurückgefragt hat, was ist ultraorthodox? Denn die Orthodoxie ist vielfältig. Der Begriff wird der Unterschiedlichkeit der Strömungen nicht gerecht.
Rechts abbiegen auf Lichtenauer Gasse.
Also habe ich nicht irgendwie das Gefühl gehabt, dass hier falsch ist. Ja, wir hätten schon früher nach rechts kommen müssen.
Robertgasse?
Ja, Robertgasse, stimmt. Okay.
Es ist Juni geworden und wir sind gerade lost in den kleinen, verwinkelten Gassen des zweiten Bezirks. Wir suchen die Synagoge der jüdischen Reformgemeinde Or Hadash. So nennen sich moderne, progressive Gemeinschaften. Das liberale Judentum ist dynamisch und passt sich den modernen Lebensrealitäten an. Die Halacha, also das jüdische religiöse Gesetz, ist im Gegensatz zum konservativen oder zum orthodoxen Judentum nicht bindend und wird flexibel interpretiert. Die Gleichberechtigung der Geschlechter ist hier ein zentraler Wert.
Hier links. Genau, also von außen schaut das ja überhaupt nicht aus wie eine Synagoge. Oder? Also man sieht die Sicherheitsvorkehrungen.
Die Kameras, zwei Sicherheitskameras. Aber sieht nicht aus wie eine Synagoge, nein. Aber schau mal, die Sicherheitstür. Wahnsinn.
Wir sind überrascht über das unscheinbare Aussehen der Synagoge. Die Erklärung dafür liegt in der Geschichte. Es gibt keine alten Synagogen mehr. Während der NS-Zeit wurden alle Synagogen zerstört und nicht wieder aufgebaut. Nur der Wiener Stadttempel in der Seitenstättengasse ist noch da. Von außen fallen uns die Videokameras auf, die den Eingang überwachen. Und eine massive Türe aus schwerem Stahl. Drinnen werden unsere Ausweise überprüft. Die starken Sicherheitsvorkehrungen bei jüdischen Einrichtungen, Schulen oder Gemeindezentren sind eine Reaktion auf Bedrohungen durch Antisemitismus, Rechtsextremismus und Terrorismus. Sie sollen ihre Mitglieder und BesucherInnen schützen. Wir treffen uns hier mit Lior Bar-Ami, dem Rabbi der Gemeinde.
Hallo.
Hallo.
Grüß Sie.
Julia, freut mich.
Rabbin,
hallo.
Ja. Hallo. Mit dem Hund?
Hund?
Ja, klar.
Ja, ja.
Hallo. Hallo.
Oh.
Hallo. Na, du bist das Begrüßungskomitee.
Hallo, Kleiner. Dürfen wir dir so ein Mikro geben?
Ja.
Jetzt. Ja. Weiterhalten.
Okay, passt.
Ja.
Ich bin Rabbiner Lior Bar-Ami. Ich bin seit 7 Jahren der Rabbiner bei Or Hadash, Österreichs einziger liberale Gemeinde.
Lior Ba'ami sitzt uns hinter seinem Schreibtisch gegenüber und stellt sich uns als Rabbiner der Gemeinde vor. Das ist er heute nicht mehr. Wir werden ihn ein Jahr später in seiner neuen Funktion wieder treffen, aber dazu mehr im zweiten Teil. Lior Ba'ami erzählt uns von seinem Werdegang. Er wollte eigentlich nie Rabbiner werden, sondern Englisch- und Spanischlehrer. Ein Studium in Israel änderte alles für ihn.
Ich habe dort an einer Yeshiva, einer Hochschule studiert und habe mich dort sozusagen mit dem RabbinerInnen-Virus infiziert, weil ich nur mit RabbinatsstudentInnen zusammen studiert habe und das Ganze sozusagen übergeschwappt ist in meinen Alltag und habe mich dann entschieden, Rabbinat zu studieren.
Und dieser Rabbinervirus, was macht den aus?
Den Rabbinervirus macht aus, dass man eine große Begeisterung dafür hat, für das Judentum hat, aber auch eine große Begeisterung für Menschen. Bei mir war es, glaube ich, der große Punkt, mit Menschen gemeinsam zu arbeiten, mit ihnen das Judentum zu studieren, das Judentum zu entdecken.
Mit derselben Begeisterung trägt Lior Ba'ami eine kleine, runde Kopfbedeckung in Regenbogenfarben, eine Kippa. Sie steht für Demut und Ehrfurcht vor Gott und zeigt in diesem Fall zugleich die Offenheit dieser Gemeinde, die Vielfalt liebt. In dieser Gemeinde werden auch gleichgeschlechtliche Paare getraut. Und im Pride Month Juni findet sogar ein eigener Schabbat-Gottesdienst statt, der die jüdische Tradition und zugleich die LGBTQ+-Community feiert.
Pride Shabbat gibt es seit über 20 Jahren bei Achadash. Wir waren also relativ früh mit dabei, weil das liberale Judentum für eine Offenheit von allen Geschlechtern steht. Das ist Männer und Frauen, können RabbinerInnen, KantorInnen sein, können die Gottesdienste leiten, aus der Tora lesen. Und das Gleiche gilt auch für alle Geschlechteridentitäten und auch für alle sexuellen Orientierungen. Das heißt, wir sind offen dafür und man kann sein jüdisches Leben gemeinsam mit der Queerness leben. Der Pride Shabbat ist ein fester Teil unseres Festkalenders. Wir haben verschiedene besondere Shabbatot im Jahr, die wir begehen, aber Pride Shabbat ist einer der wichtigsten davon. Es gibt besondere Gebete für den Pride Shabbat. Und eben gemeinsam mit Religions for Equality marschieren wir auch in der Pride am Samstag in der Früh, beziehungsweise am Samstagmittag. Unsere Gemeindeglieder tragen ein T-Shirt mit der Aufschrift Another Jew for LGBTIQ Equality. Ich habe ein T-Shirt, auf dem steht A Rabbi for LGBTIQ Equality. Es ist uns ein großes Anliegen, dass unsere Gemeinden und religiöse Gemeinschaften im Allgemeinen offen sind für alle Menschen.
Ich bin schwer begeistert und fühle mich willkommen. Ich erinnere mich an eine geniale Eventreihe, die es einige Jahre lang in Wien gab, den Kibbutz Club. Das war eine queere Party mit israelischer Popmusik, die das lebendige, wilde Flair der LGBTQ+-Szene von Tel Aviv nach Wien gebracht hat. Obwohl es den Bedarf nach sicheren Räumen für queere Jüdinnen und Juden sicher immer noch gibt, existiert diese Eventreihe nicht mehr. Dafür hat sich ein Kollektiv queerer jüdischer Menschen zusammengefunden, die ihre Gemeinden zu offeneren und inklusiveren Orten machen wollen. Keshet, das bedeutet Regenbogen auf Hebräisch.
Du bist ja selber homosexuell geoutet. Wie wird das und das queere Engagement außerhalb dieser Gemeinde wahrgenommen, in anderen jüdischen Kontexten?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich habe noch nie darüber gesprochen, beziehungsweise nie darüber offen gesprochen. Also das, was ich sehe, oder vielleicht schon offen gesprochen, also ich rede immer sehr offen darüber, weil ich keinen Hehl daraus mache. Das, was ich mitbekomme, ist durchaus sehr positiv. Also ich habe einen Artikel geschrieben, ich kann Rabbiner unschwul sein und habe ein sehr gutes Echo drauf bekommen. Natürlich habe ich auch eine Medienpräsenz immer um Pride herum. Aber es ist ein durchaus wichtiges Thema, das ich nicht verstecke.
Nicht alle religiösen Gemeinden sind so offen wie die des Rabbis. Das queer-jüdische Kollektiv Keshet schreibt in einem Artikel im Nudnik: Die meisten queeren Jüdinnen und Juden haben eine Form der Ausgrenzung und des Hasses erfahren, egal in welcher Welt sie sich bewegen. Zu jüdisch für die queere Welt, zu queer für die jüdische Welt. Queer und jüdisch zu sein bedeutet immer noch, dass man für die Koexistenz beider Identitäten kämpfen muss.
Also negative Erfahrungen habe ich noch nicht gemacht innerhalb der jüdischen Gemeinde. Aber sie wird es geben, wie in allen Gemeinschaften auch. Natürlich, wenn man versucht, alles unter einen Hut zu bringen, gibt es dort immer wieder ein Aufeinander, Clashen, ein Ringen damit, wie weit können wir offen sein für andere Auslegungen des religiösen Lebens. Aber ich denke, im Allgemeinen versucht man, eine produktive Beziehung miteinander zu finden.
Ja. Ja.
Das war jetzt diplomatisch genug.
Als wir angefangen haben, für diese Reportage zu recherchieren, habe ich selbst an einer Schabbatfeier, also an einem Gottesdienst am Samstagmorgen, teilgenommen. Ich war davon noch nie in einem jüdischen Gottesdienst und direkt sehr fasziniert von den Abläufen und Ritualen. Gesang, Gebet, Lesung aus der Tora und prophetischen Büchern und dann wieder Gesang. Lior Bar-Ami stand in einer langen weißen Robe, einem Talar und mit dicken, dunklen Gebetsschal und grünen Avocadosocken vor den GottesdienstbesucherInnen. Während ich mich krampfhaft an mein hebräisches Liedblatt geklammert habe, das ich noch dazu falsch umhielt, schienen alle um mich herum den Ablauf ganz genau zu kennen.
Also jeder Gottesdienst beginnt sozusagen mit Einstiegsliedern, mit vorbereitenden Liedern und unterschiedlichen Gebeten, sowohl am Freitagabend dann auch natürlich den Kerzenzünden als ein Symbol dafür, dass jetzt der besondere Tag, also der Schabbat oder der Festtag beginnt. Und dann begibt man sich gerade am Freitagabend in 7 Psalmen, von denen jeder einen bestimmten Wochentag eigentlich symbolisiert. Und musikalisch sozusagen führt man sich hindurch, bis man zum Psalm 92 kommt, dem Lied für den Schabbat, beziehungsweise das Lied des Schabbat. Das ist eine spannende Sache, wenn es in der Bibel heißt Mizmor le David.
Und ich glaube, es kam im Gottesdienst auch die Idee vor, mal eine biblische Geschichte nicht nachzuspielen, aber wie eine Art Familienaufstellung zu machen mit den Teilnehmern am Gottesdienst. Also es kam mir sehr interaktiv vor.
Genau, unsere Theorien sind immer, unsere Lernstunden sind immer sehr interaktiv, weil der Punkt für mich ist, natürlich bin ich Lehrer der Gemeinde, aber ich bin auch Student meiner Gemeindeglieder und lerne genauso viel von meinen Gemeindegliedern wie sie von mir. Und das, was du gerade beschreibst, ist, nennt man Bibliodrama bzw. Bibliolog. Das ist die Idee, dass man sich sozusagen in die biblischen Personen hineinversetzt und sozusagen diese Person für einen Moment annimmt und sie dann wirklich sprechen lässt in dieser bestimmten Situation.
Nach dem Gespräch mit dem Rabbi tauche ich noch tiefer in die jüdische und queere Geschichte ein. Bei meiner Recherche stoße ich auf einen außergewöhnlichen Musiker. Salim Halili, ein jüdisch-algerischer Sänger, geboren 1920, der offen schwul lebte. Mit einer Mischung aus jüdischen, arabischen und europäischen Musikstilen schuf er seinen ganz eigenen Sound. Wir erwähnen ihn an dieser Stelle, weil es so wichtig ist, queere Identitäten in der Geschichte und auch im Hier und Jetzt sichtbar zu machen. Für mich und für viele andere LGBTQ+-Personen ist heute ein besonderer Tag. Auf der Regenbogenparade ziehen heute 300.000 Personen über den Ring. Während ich mit meinen Freundinnen demonstriere und feiere, sehe ich vor mir in der Menschenmenge plötzlich eine Regenbogenkippa aufblitzen. Es ist der Rabbi Lior Bar-Ami.
Hallo!
Wo sieht man sie wieder?
Diese Fußgruppe sind verschiedene Religionen, oder?
Genau, also evangelisch, katholisch, jüdisch. Die BuddhistInnen haben wir, glaube ich, verloren. Ich meine, wir sind da schon beinahe am Ende. Aber genau, ja. Aber wir haben ChristInnen aus der Slowakei, aus Deutschland, aus Österreich, Wien. Genau.
Voll cool. Und was steht auf euren Schildern drauf?
Auf unserem Banner steht Religions for Equality drauf. Auf unseren Schildern steht auf Hebräisch Ve'ahavta le'recha kamocha. Liebe deinen Nächsten, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann gibt es da unterschiedliche andere Schilder von anderen Organisationen oder Kirchen, die andere Botschaften, aber im gleichen Stil verbreiten.
Ja, voll gut. Voll gut, dass ihr dabei seid.
Ja, also wir waren wieder eine der größeren Gruppen.
Und der Anklang, den wir gefunden haben, war auch sehr gut. Also die Reaktion der Menschen war sehr gut.
Ich finde es immer voll ein schönes Signal. Also ich bin auch lesbisch und ich finde es immer voll ein schönes Signal, wenn ich diese Gruppe sehe. Mit Religions for Equality, fühlt sich irgendwie gut an, dass man nicht nur immer ausgeschlossen ist in Religionen.
Ja, genau. Ich denke, das ist gerade ein wichtiges Zeichen, dass wir als entweder selber queere Menschen in Religionsgemeinschaften, aber auch als andere Menschen, als nicht queere Menschen in Religionsgemeinschaften zeigen, dass es geht, dass man religiös und gleichzeitig queer sein kann.
Ja, voll. Ich wünsche dir nur schöne Pride.
Ja, happy Pride.
Militante Palästinenser haben am Morgen einen groß angelegten Überraschungsangriff auf Israel gestartet. Laut dem israelischen Militär wurden tausende Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert. Außerdem drangen palästinensische Kämpfer auf israelisches Gebiet vor.
An diesem Punkt ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Die Folgen des Terrors vom 7. Oktober und die darauffolgenden Kriege sind nicht nur im Nahen Osten spürbar. Sie haben weltweit Erschütterungen ausgelöst und auch in Wien deutliche Spuren hinterlassen.
Der zweite Teil widmet sich dem jüdischen Leben in Wien nach dem 7. Oktober 2023. Bekannte Stimmen aus der ersten Folge kehren zurück. Wir treffen Viktoria Borchow und Rabbi Lior Ba'ami ein Jahr später wieder und sprechen mit ihnen darüber, was sich für sie verändert hat. Wie erleben Jüdinnen und Juden heute ihren Alltag? Und wie hat sich ihr Verhältnis zu Israel entwickelt?
Oft werden Juden, Jüdinnen und PalästinenserInnen als zwei gegensätzliche Lager dargestellt. Doch die Realität ist vielschichtiger. Auch innerhalb der jüdischen Gemeinschaft gibt es diverse Meinungen und Haltungen, die nicht immer in den Medien sichtbar sind. In Teil 2 sind wir auf Demonstrationen und Gedenkveranstaltungen unterwegs und treffen eine junge Journalistin, die mit ihrem Artikel unsere Aufmerksamkeit erregt. Von Schriftsteller Doron Rabinowitsch werdet ihr noch mehr über die jüdische Geschichte Wiens erfahren.
Um das Erscheinen von Teil 2 nicht zu verpassen, abonniere am besten unseren Newsletter oder folge uns auf Instagram. Hör dir auch gerne unsere anderen Reportagen an, zum Beispiel die Doppelfolge über die Geschichte der Ankerbrotfabrik, die jüdische Besitzer hatte und die in der NS-Zeit arisiert wurde.
Hast du schon einen Blick auf die Fotoreportage zur Folge geworfen? Auf unserer Website unter www.inselmilieu-reportage.at findest du Bilder, die jüdisches Leben auf ihre ganz eigene Art und Weise einfangen.
Noch ein kurzer Aufruf. Wir fürchten, dass es in Zukunft noch schwerer werden wird, finanzielle Unterstützung für unabhängigen Journalismus zu erhalten, dass die politische Situation auch auf unsere Arbeit Einfluss haben wird. Trotzdem wollen wir, ja müssen wir weitermachen, weil wir daran glauben, dass das, was wir tun, gerade jetzt noch wichtiger ist, um gegen die zunehmende Polarisierung in unserer Gesellschaft aufzustehen und ein Miteinander zu fördern. Wenn du unsere Reportagen gern hast, dann freuen wir uns über deinen Support. Den Betrag zwischen 6 und 25 Euro im Monat kannst du selbst wählen. Klicke auf den Link in den Shownotes zu unserer Steady-Seite. Vielen Dank! Theresa Schimanko, Elena Sterlini und David Tiefenthaler haben an dieser Folge mitgearbeitet. Wir danken auch unserer Community-Redaktion für ihr Feedback vorab. Die TesthörerInnen dieser Folge waren Sarah, Livia, Gabi, Marie, Linda, Hans-Christian, Katrin, Simone, Silvia, Tabea, Michael und Daniela. Melde dich gerne bei uns, wenn du uns für den zweiten Teil der Reportage schon vor der Veröffentlichung Feedback geben willst.